Miggidi Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEOpresso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Jonas Uppmann über die Symbiose von PR und SEO. Jonas ist Head of Consumer Communications bei Home2Go. Er ist außerdem Dozent an der School of Management and Law in Zürich, wo er die Distribution von Content Marketing lehrt, hat ganz früher mal eigentlich Rechtswissenschaften studiert, ist also eigentlich Jurist, ist aber sofort als Volontär gestartet in einem Unternehmen, um mit Content, um im Bereich Journalismus zu arbeiten. Darüber sprechen wir gleich. Wir sprechen darüber, wie PR und SEO perfekt zusammen funktionieren kann, mit konkreten Beispielen auch von Home2Go. Das war's aber von mir. Jetzt geht's rüber zu Jonas. Moin Jonas, schön, dass du da bist.
Moin Björn, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Und wir haben auch herausgefunden, wir wohnen gar nicht so weit voneinander weg. Also wir sind ja beide oben an der Ostseeküste in Schleswig-Holstein. Wir wohnen ungefähr, ich würde sagen, so 120 Kilometer voneinander, 150 Kilometer voneinander entfernt, ne?
So ist es, der starke Norden. Also ich sitze tatsächlich hier in der Lübecker Bucht und genieße die Balance zwischen Arbeiten und einfach abends nochmal an den Strand zu gehen. Und ist ein wahrer Luxus, den tatsächlich Corona hervorgerufen hat. Also ich bin auch erst vor 3 Jahren nach Niendorf gezogen. Und ja, ist einfach klasse, dass das heutzutage geht und wie sich das Arbeitsumfeld entwickelt hat.
Absolut, wie du schon sagst, bei uns war es auch Corona eigentlich der ausschlaggebende Grund. Wir haben eigentlich ein Grundstück gekauft, weil wir ein Ferienhaus bauen wollten, haben uns dann doch für ein Einfamilienhaus entschieden und jetzt ist man hier. Und ich meine, du arbeitest immer noch Home2Go in Berlin. Schön, dass die das möglich machen, remote zu arbeiten. Ich arbeite auch, habe einen vollen Remote-Vertrag und arbeite sozusagen auch europaweit zu 95% von hier. Und das ist die beste Work-Life-Balance, die man sich, glaube ich, vorstellen kann, ohne diese Abhetze morgens. Du hast ja auch Prenzlberg-Mitte gewohnt, morgens die Kinder noch in die Kita abhetzen, bevor man ins Büro gekommen ist, war man eigentlich schon fertig mit dem Tag.
Ja, total. Also es ist einfach wirklich angenehm, die Zeit jetzt zu sparen. Ne? Manchmal fehlt natürlich die Bewegung, die Grundbewegung, die man früher auf dem Weg zum Büro hatte und der Austausch an der Kaffeemaschine. Aber ja. Lässt sich alles super regeln mit Coffee-Chats und mit mehreren Talks und wir haben diverse Team-Events und treffen uns regelmäßig in Berlin und gleichzeitig können wir dadurch einfach unsere Talents aus der ganzen Welt beschäftigen und auf einen viel größeren Pool zurückgreifen. Ja, und das ist einfach ja wahnsinnig angenehm, wie du sagst, dieser Austausch zwischen Familie und Effektivität und einfach das Setup zu schaffen, mit dem wir bestmöglich arbeiten können.
Ja, ich habe es am Anfang gesagt, du bist eigentlich Jurist, hast Rechtswissenschaften studiert bist aber direkt nach dem Studium, so sieht es zumindest auf deinem LinkedIn-Profil aus, als Volontär gestartet in der Agentur 05 GmbH in Köln und hast sofort sozusagen über Pressemitteilungen, Content-Mitteilungen, also insgesamt halt Content und Juristerei, Journalistenwesen sozusagen angefangen. Hat dich Rechtswissenschaften genervt oder warum hast du nicht als Jurist arbeiten wollen?
Ja, das ist eine tatsächlich sehr spannende Frage. Also ich habe damals eine Lehrerin gehabt, die gesagt hat, mit Jura kannst du alles werden und wusste noch nicht genau, was ich studieren soll. Und dachte mir, okay, ich mache das erstmal, fange das an. Bin dann jeweils bei den Zwischenprüfungen gerade so über die Hürde gehüpft, habe mich am Ende nochmal angestrengt, war dann nach dem ersten Examen wieder an dem Punkt, wo ich dachte, was machst du jetzt? Und dachte mir, in der praktischen Ausbildung im Referendariat wird es vielleicht besser, wenn ich dann erst in der Anwaltsstation, in der Verwaltung, Staatsanwaltschaft, verschiedenen Themen arbeite. Und habe dann bei jeder Station gemerkt, dass ich mich mehr davon entfernt habe und dass ich nicht irgendwie im Hinterzimmer nur an bestimmten Akten arbeiten möchte, gleichzeitig aber Bock habe auf das sprachliche Spiel und das, was ich da gelernt habe an der Beratung, wie man mit Menschen arbeitet, mit Medien zu verbinden. Und ich habe dann schon während des Referendariats, was ich in Hannover absolviert habe, angefangen für eine kleine Sportzeitschrift ein paar Artikel zu schreiben und habe dann gemerkt, dass es mir einfach Spaß macht, Content zu erstellen. Habe immer schon mit bisschen Video experimentiert und Fotos gemacht und dachte mir, dass irgendwas mit Medien und Beratung und das alles zusammen ist dann zu PR geworden. Und das Schwierige war dann in Köln tatsächlich ein Volontariat als PR-Berater zu bekommen, als 30-Jähriger damals, der keine Erfahrung hat auf dem Papier in dem Bereich. Und ich wurde dann tatsächlich von dem Gründer der Agentur eingeladen, der erstmal gesagt hat, ich wollte eigentlich nur mal hören, warum ein Jurist jetzt PR machen will. Und im Gespräch sind wir dann so gut zusammengekommen, dass er gemerkt hat, ich bin kreativ, ich habe durchaus Talent, würde ich sagen, eben aus wenig oder aus Daten Geschichten zu erzählen. Und habe dann von ihm einen 13-Monats-Vertrag bekommen, eine Art Traineeship, und habe dann meinen ersten direkt Klienten oder Mandanten auch betreut. Und das Schöne war, dadurch, dass das eine kleine Agentur war, wurde man direkt reingeworfen. Und ich war als relativ gestandener Mann in einem Volontärsumfeld eben noch jemand, den man mit zu Terminen nehmen konnte und konnte immer mit diesem juristischen Background ein bisschen arbeiten. Und das war so der Einstieg, wo ich gemerkt habe, ja, diese Kombination aus Storytelling und Sprache und Beratung, das will ich machen.
Ja, jetzt sprechen wir ja heute insbesondere über die Symbiose von PR und also Public Relations und SEO, was ja wunderbar miteinander verknüpft wird, gerade wenn wir über das Brand Building sprechen, über EEAT ist ja so immer das große Umbrella Wort. Jetzt haben wir gestern auch im Vorgespräch schon eigentlich gleichermaßen sozusagen erkannt, viele setzen bei Weitem nicht, und du hast gestern sogar gesagt, nicht mal ansatzweise sozusagen. Also erklär doch mal dem Publikum ein bisschen so, was PR für dich bedeutet.
Ja, also ich meine, PR ist im Grunde direkt übersetzt klar Öffentlichkeitsarbeit. Und ganz oft wird gedacht, dass man einfach das, was ein Unternehmen sagen möchte, fast schon anzeigenmäßig in einen Text packt, in eine Pressemitteilung oft packt, dann verschickt wird und davon ausgeht, das wird so 1:1 übernommen. Aber letztendlich ist PR vor allem Netzwerken, und die Pressemitteilung ist für mich einfach nur ein Medium, um bestimmten Content zu transportieren. Und es ist einfach nicht nötig, immer eine Pressemitteilung zu schreiben. Natürlich, wir sind jetzt eine Public Listed Company, das heißt, wir sind ja seit 2021 an der Börse in Frankfurt gelistet. Und selbstverständlich gibt es Öffentlichkeitsarbeitsbereiche, die erfordern eine bestimmte Form und eine bestimmte Pressemitteilung, um über bestimmte Entwicklungen im Finance-Bereich, im Investor-Relations-Bereich zu informieren. Noch bestimmte Dinge, die einfach triggern, dass automatisch eine Ad-Hoc-Meldung veröffentlicht werden muss. Da macht eine Pressemitteilung auf jeden Fall Sinn. Im Consumer-Bereich, also im Verbraucherbereich, geht es doch vor allem um die Ergebnisse und nicht darum, also es geht ja nicht um die Menge an Text, die ich produziere und um die Menge an Pressemitteilungen, die ich vielleicht schaffe zu schreiben, sondern darum, was kommt am Ende bei raus. Und das müssen ja Veröffentlichungen sein, im Idealfall mit Backlinks. Und da ist die Pressemitteilung manchmal ein gutes, aber nicht immer ein sinnvolles Trägermedium.
Und wenn man sich jetzt mal anschaut, du bist seit 2015 bei Home2Go, also ist ja, ich habe es am Anfang gesagt, eine Firma, die ja sehr, sehr schnell sehr groß geworden ist. Heute wahrscheinlich in Deutschland for sure, in Europa ansatzweise, in manchen Ländern wahrscheinlich gleichzusetzen mit Airbnb, also eine Brand, zu der man direkt geht, um sozusagen Ferienhäuser zu buchen. Also da spielt ja dieses PR und auch das Brandbuilding halt eine sehr, sehr starke Rolle. Das heißt, wie hat es von deiner Seite, wie weit hat das geholfen, dein Job geholfen, Home2Go zu dem zu machen, was es heute ist?
Ja, also ich bin jetzt seit 8 Jahren dabei und habe vieles miterlebt und vor allem die Entwicklung und das Wachstum. Und was spannend ist, würde ich sagen, ist, wie das angefangen hat. Ich war, glaube ich, Mitarbeiter 35, 40 ungefähr. Da wurde von Dominik Schwarz damals eingestellt und der rief mich an, meinte, hier, ich möchte hier was aufbauen, SEO und PR zusammenbringen. Und er hat einen Datenanalysten und sucht noch im Grunde einen Datenjournalisten. Und dann haben wir gesprochen. Und ich komme eher aus der klassischen PR und hatte noch gar nicht große SEO-Berührungspunkte. Und im Gespräch haben wir dann gemerkt, ich kann aber eben Geschichten erzählen. Also aus den Datengeschichten, aus dem, was da ist, konnte ich mich ziemlich schnell reinversetzen und mir überlegen, wie kann ich Ferienhaus, und damals noch als Metasuche gestartet, inzwischen sind wir ein Online-Marktplatz, wie kann ich aus diesen Daten Geschichten erzählen, die Journalisten interessieren, weil ich eben auch von der anderen Seite oder von dieser klassischen Storytelling-PR-Distributionsschiene kam. Und dann haben wir im Gespräch gemerkt, okay, wir brauchen eigentlich nicht nur einen Datenanalysten, sondern wir brauchen noch viel mehr, wir brauchen ein Team. Und haben dann angefangen und gesagt, dann lass uns doch das zusammenbringen im Inbound-Marketing, dass wir, oder es war auch schon Dominiks treibende Idee, und er ist da die treibende Kraft, und dankbarerweise war auch von Anfang an ein Management-Team mit Patrick André, Wolfgang Heigl, die gesehen haben, dass SEO, dieses Long-Term-Game, dass das Sinn macht, von Anfang an mit aufzusetzen und von Anfang an auch wirklich hoch mit aufzuhängen. Und meine Aufgabe war dann im Grunde, ein Team mit aufzubauen und diese Datengeschichten PR-seitig zu verkaufen. Und Das hat von Anfang an, gleich das ist im Grunde in unserer DNA mit drin. Das heißt, wir haben immer noch das Inbound-Marketing-Team, dass wir immer noch SEO und PR holistisch denken. Wir haben inzwischen aufgrund eben dieser Entwicklung zur öffentlichen Company, haben wir auch ein Corporate-Team an Spezialisten, die sich um die Corporate-Meldung kümmern. Aber Kern der Verbraucherkommunikation und des Brand-Buildings bleibt weiterhin diese Symbiose aus SEO und PR.
Ja, ich habe es auch am Anfang gesagt, gerade EEAT natürlich ein großes Oberthema bei dem Ganzen. Nehmt ihr das sozusagen, ist das sozusagen für euch etwas, was ihr strukturell angeht? Oder sagt ihr, nee, wir machen sowieso PR-Arbeit und das ist dann natürlich mit inbegriffen? Oder geht ihr gezielt sozusagen darauf ein, dass ihr eine Autorität, eine Brand bauen wollt und guckt dann ganz spezifisch, welche Themen ihr nehmen müsst, um halt das Ganze aufzubauen.
Ja, also bei uns geht tatsächlich nichts einfach so. Also wir sind jetzt über die Jahre, oder warum ich auch so lange dabei bin, das Spannende ist, dass sich gefühlt alle 3 bis 6 Monate die Firma entwickelt hat und verändert hat und durch das Wachstum, ein sehr strukturiertes Wachstum, aber auch ein sehr schnelles Wachstum. Und wir haben von Anfang an immer eigentlich von so datengetriebenem Bauchgefühl gesprochen. Das heißt, dass man Ideen hat, die aber irgendwie mit Daten unterlegt sein müssen. Und auch beim Storytelling und bei der Auswahl von den Themen, die wir belegen, schauen wir ganz genau, wie können wir Demand und Supply zusammenbringen. Also das ist vom Businessmodell ist das unser Kern, dass wir als Online-Marktplatz den Demand, also die Nachfrage beim Kunden nach Ferienhäusern und den Supply, also das Partnerangebot so zusammenbringen, dass jeweils der beste Match gefunden wird. Und das machen wir auch bei Stories, dass wir also schauen, welche Stories haben wann, anhand, da kommen dann eben die SEO-Faktoren zusammen. Welche Geschichten haben wann welche Suchvolumen-Peaks und in welcher Phase besonders gefragt? Und das Ganze bringen wir dann zusammen mit unserem Supply. Das heißt, es bringt nichts, wenn ich Geschichten mache über Destinationen, an denen wir keine Ferienhäuser haben, sondern wir schauen, wo haben wir idealerweise die meisten Ferienhäuser, damit diese Geschichten dafür sorgen können, dass die Location-Pages, die wir für diese Location gebaut haben, die nötige Aufmerksamkeit bekommen und den zusätzlichen Content. Und der Content oder wie wir das spielen und was das uns, glaube ich, auch abhebt, ist, dass wir sehr, sehr schnell auch auf Anfragen reagieren können. Das heißt, wenn wir von Journalisten Datenanfragen bekommen, wohin wird im Herbst gereist, kann ich innerhalb von einer Stunde im Grunde Daten ziehen und das auch so aufbereiten und auf eine Landingpage packen, dass das auch noch einen Mehrwert hat, um verlinkt zu werden. Und ja, diese Kombination.
Ist das Verlinken denn eins der Ziele auch hinter so einer PR-Kampagne oder hinter einer Content-Kampagne, die ihr kreiert, dass das Ziel mit ist, auch eine gewisse Anzahl von externen Signalen einzusammeln?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben diverse Metriken, die wir natürlich tracken. Also im On-Site-SEO die klassischen mit CTR und auch wirklich, wer kommt auf die Seite, wann und woher. Und bei dem Content, den wir erstellen oder den PR-Kampagnen, die wir machen, geht es tatsächlich sehr, sehr oft und sehr viel darum, Backlinks zu generieren und eben diese Signale zu bekommen. Und es ist ganz spannend, weil sich der Markt auch entwickelt. Also weil es insgesamt merkt er, dass die Medienhäuser sind ja auch seit Jahren mit Top-SEOs besetzt. Und es ist immer so, wird gerade auch im Reisebereich das eigene Location-Seiten, eigene Themenseiten gebaut werden und die internen Verlinkungen immer stärker werden. Also es kommt vor, dass wir eine gute Kampagne haben, jetzt gerade im Sommer sowas wie Ferienhaus mit Hund oder Urlaub mit Hund ist ein Thema, was sehr relevant ist, sowohl vom Suchvolumen her als auch vom Warenkorb, dann später bei der Buchung und wo wir dann bei einem Netzwerk zum Beispiel eine Veröffentlichung bekommen, die wird dann auch noch im ganzen Netzwerk verbreitet, also ein paar Syndications noch und dass wir dann 40, 50 Backlinks bekommen haben. Mit einer Kampagne. Und die taucht immer wieder in meinem Feed auf. Also wir haben eine API in Slack, dass wir ständig sehen, was gibt's für Veröffentlichungen. Und wenn ich dann schaue,
bitte? Das ist witzig. Also ihr habt ein Tool, was sozusagen Mentions oder Links im Internet überwacht. Und jedes Mal, wenn ihr erwähnt werdet, dann kriegt ihr sozusagen eine Slack-Notification.
Genau. Wir haben einen extra Media Coverage Channel, wo jeder in der Firma, das hat ja irgendwo eine zwei Komponenten. Zum einen schaffen wir Sichtbarkeit für das, was wir tun, auch in der Firma. Und gleichzeitig bekommen wir als Inbound-Manager oder Inbound-Marketing-Manager, PR-Manager die Möglichkeit zu sehen, was gerade passiert und aufzuspringen. Da laufen auch ein paar Competitor-Alerts mit rein, sodass man auch ad hoc auf Geschichten reagieren kann oder einfach weiß, was in der Industry gerade passiert. Mhm. Und was ich gerade sagen wollte, was spannend ist mit diesen internen Verlinkungen bei den Medienhäusern, dass wir dann teilweise bei einer neuen Geschichte zu einer alten Geschichte, bei denen bei einer anderen Landingpage verlinkt werden und von dort den Backlink dann bekommen. Also das heißt, dass teilweise keine neuen Backlinks mehr gesetzt werden, sondern die Ansagen intern in Medienhäusern manchmal sind, nur noch intern zu verlinken und nicht mehr extern. Also das nimmt auch ab. Also es wird schwieriger. Der Wettbewerb ist also nicht mehr nur zwischen anderen Reisebrands, sondern auch mit anderen Medienhäusern. Aber da sind wir auch immer noch sehr gut.
Jetzt gibt es ja in der SEO-Branche sehr viele, die sich gar nicht auf Links konzentrieren. Es gibt sogar so weit ins Extrem, dass Leute sagen, Linkbuilding bringt gar nichts mehr. Ne? Also ich denke mal so in dem Verfahren, wie man es früher gemacht hat, so ein bisschen shady, mag das sein. Jetzt hast du ja, und ich habe einen Post von dir gesehen, 20.746 Organic Publications in deinen 8 Jahren. Bei Home2Go und 10.158 Backlinks eingesammelt. Ein Post, den du mal geschrieben hast. Was ist nachweislich für euch sozusagen, was hat es nachweislich für euch gebracht, diese 10.000 Backlinks aufzubauen? Könnt ihr das irgendwie messen?
Ja, das messen wir. Also wir machen auch kein klassisches Linkbuilding, sondern wir kreieren im Grunde PR-Kampagnen, die auch Backlinks haben, beziehungsweise wir schaffen auf unserer Seite Mehrwert, der dazu führt, dass Journalisten auch gerne verlinken, weil gar nicht alles in dem Artikel erwähnt werden kann zum Beispiel. Oder weil wir unique Content haben, der nur von uns kommen kann, der also nicht extern recherchiert ist. Klar, jeder kombiniert auch mal externe Quellen mit internen Daten, um die Geschichte abzurunden. Aber wir nutzen vor allem unsere unique eigenen Daten. Und was wir messen oder was wir sehen können, ist, wir nutzen Systrix tatsächlich, auch wo ich dein T-Shirt sehe. Wir schauen einfach ganz genau, wie sich auch die Rankings verändern. Also wir wissen ja, wann wir die Kampagne gestartet haben, wann wir geseedet haben oder gepitcht. Im Grunde ist ja auch so ein bisschen diese Ambivalenz hier zwischen SEO und PR. Im SEO würde man seeden sagen, dann klingt es wie so eine Kampagne. Im PR sagen wir dann pitchen an die Journalisten und sehen dann tatsächlich, wie sich die Rankings verändert haben für die konkrete Seite, weil eben der Content auf der bestimmten Landingpage auch gehostet wird. Und in der Kombination, in der Schnelligkeit sehen wir auch dann, wo haben wir mehr Links. Und ich würde sagen, dass ein Link mehr bringt als häufiger Contentwechsel zum Beispiel. Also ich bin ein großer Freund davon, wirklich mit Backlinks zu arbeiten.
Ja. Kann man denn sehen, oder das würde mich jetzt interessieren, wenn ihr jetzt eine Kampagne zu einem bestimmten Thema macht, und du hast ja gesagt, bei Systrix guckt ihr euch dann die Ranking-Veränderung an, durch diesen Freshness-Faktor, den es ja gibt bei dem Seeding und neuen Links und neue Signale, auf diese Landingpage kommt, hat diese Freshness für kurzfristig tatsächlich den Impact, dass die Rankings steigern?
Ja, nicht immer kurzfristig, also oft eher langfristig. Und also ich sehe jetzt nicht nach einem Bildartikel, der auch verlinkt ist, dass dann sofort der Peak da ist, es ist mehr die Konstanz. Also tatsächlich eher das Ongoing. Aber gleichzeitig, klar, ist es auch, versuchen wir deswegen ständig Links von Top-Domains zu bekommen, um eben die starke Power auch zu bekommen. Und ja, wir sehen das einfach über Zeit. Wir sehen es auch über den Wettbewerb, wie wir aktuell dastehen. Kann ja jeder, der jetzt zuhört, oder jeder SEO selber nachschauen. Im Wettbewerb stehen wir in der Sichtbarkeit sehr gut da. Und das aber ist ganz witzig. Am Anfang mit Dominik immer ich hatte ihn irgendwann mal gefragt, als wir angefangen haben, was er denkt. Da hatten wir eine Sichtbarkeit von 0,5 oder so und wir sind halt wirklich gerade gestartet. Ich meine, wir haben auf einem, was den Content-Teil angeht, sind wir mit WordPress gestartet und haben selbst hart gecodet und haben angefangen, PDFs anzuhängen und intern auch die Hürden auch im Inbound-Marketing-Team zu überwinden, die gesagt haben, naja, das wird so nicht funktionieren. Und einfach mal gemacht, dass eben dieses Gut-Feeling auch mal Trial and Error ausprobieren. Und da hat er gesagt, naja, ich glaube, ist ganz schwer zu sagen, vielleicht landen wir irgendwann mal bei 10 oder so. Weil es einfach gar nicht klar war, wie der Markt sich auch entwickelt. Ja, also auch der SEO-Markt oder Sichtbarkeitsmarkt für diese Ferienhausbranche. Inzwischen sind wir so konstant bei 60 und man konnte am Anfang so ganz witzige Dips sehen. Da war ich einmal auf Elternzeitreise, da ging es einmal kurz runter und ein bisschen später nochmal. Hat natürlich nichts damit zu tun, ne? Aber viel zufällig genau damit zusammen. Die Latenz ist natürlich viel größer, als dass man jetzt sagen könnte, wenn man genau in dem was nicht macht. Aber in dieser Sichtbarkeitskurve konnte man so die ersten Jahre meine Urlaube sehen, so ungefähr.
Ich habe es auch gesagt, du hast geschrieben 20.746 Organic Publications. Und jetzt stellt sich ja die Frage, nee, ich würde gerne noch was anderes sagen. Und zwar, was mir noch ein Gedanke da war, weil du es vorhin erklärt hast, dass ihr ja kein klassisches Linkbuilding macht, sondern ja eigentlich Medienarbeit. Und wenn man mal ganz früher, so 2000 oder auch in den 1990ern irgendwo mal ein Praktikum gemacht hat, ja, dann gab es auch immer eine Kommunikationsabteilung oder eine PR-Abteilung, die insbesondere immer auf Clippings aus war. Also die hat sozusagen irgendeine Kampagne gemacht oder irgendwas publiziert, und dann haben ganz viele Zeitungen damals noch das aufgenommen. Und ich weiß noch, wir hatten eine Abteilung beim Hamburg Tourismus, da gab eine Abteilung, die hat jeden einzelnen Newspaper-Artikel eingescannt und per PDF an die gesamte Firma geschickt und gesagt, hier, pass auf, da tauchen wir auf. Nichts anderes ist ja das, was du gerade erklärt hast. Ne? Es ist Medienarbeit, es ist Öffentlichkeitsarbeit. Ne? Man versucht irgendwie Sichtbarkeit für die Brand, für den Service, für das, was man da macht, zu generieren. Und das ist so attraktiv, dass das andere Publikationen aufnehmen, darüber schreiben, verlinken und so weiter. Es hat sich ja nur geschiftet und mehr digitalisiert, will ich damit sagen. Es ist nicht mehr das eingescannte PDF-Clipping, was dann an die Firma geschickt wird, sondern es ist dann tatsächlich externe Signale, die natürlich dann dafür sorgen, dass man bei Google auch besser als Autorität, als Experte und so weiter wahrgenommen wird. Aber nichts anderes ist es ja. Wir haben es halt nur ein bisschen, sag ich mal, kriminalisiert, um das mal so in Anführungszeichen zu packen. Und ich hatte letztens auch so einen tollen Austausch auf LinkedIn. Da hieß es auch ja, Backlinks und Linkaufbau, da wird nicht so gerne drüber gesprochen und so weiter. Und ich hatte dann geschrieben, dass, wir haben es halt leider auch in eine Ecke gedrückt, in der es halt sehr negativ immer aufkommt. Ne? Wenn man es aber eigentlich ja als Brandbuilding und als Medienarbeit ansehen würde, dann würde das Ganze ja einen viel besseren und positiveren Charakter kriegen. Und nichts anderes macht ihr. Es ist ja eine wirklich sehr tolle und sehr moderne und sehr sinnvolle eigentlich PR-Arbeit am Ende des Tages.
Ja, absolut. Also ich habe selber auch noch in der Agentur 05 damals mit einem Lineal gesessen und Artikel gemessen, weil wir natürlich den Wert für den Kunden dann über den Medienäquivalenzwert bestimmt haben und dann teilweise schauen mussten, wenn die nur eine, das war 2011, 12, selbst da war das Internet ja noch wahnsinnig zurück. Also in den letzten 12 Jahren hat es ja noch so eine extreme Entwicklung gemacht, und musste dann ausrechnen, wie viel das wert gewesen wäre, wenn ich da eine Anzeige geschaltet hätte. Und dann gab es wirklich noch diese Multiplikatoren, dass man sagt, bestimmte Zeitschriften liegen beim Friseur aus. Deswegen haben die einen Faktor von 2,5, weil so und so viele
Domain
Menschen
Domain Authority.
Lesen. Genau, im Grunde so die Schnipsel-Schnitt-Authority, wenn man so will. So der Vorgänger davon. Ja. Und ja, aber tatsächlich, wo du das gerade sagst, das ist auch eine Metrik, die wir uns anschauen. Dass wir also, wenn wir einen Print-Clipping bekommen, dass wir inzwischen, wir schauen nicht auf die Reichweite, sondern um das intern einzuordnen, schauen wir uns an, was hat die äquivalente Webseite für eine Domain-Authority, und sagen dann, dieses Clipping ist deshalb so viel wert. Und natürlich haben die Publikationen, die wir haben, unterschiedlichen Impact. Also so ein Masterpiece ist im Grunde ein Standalone, wo es nur um Home2Go geht, wo es um Ferienhäuser geht, wo idealerweise noch vielleicht der Claim Home2Go, der Online-Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern, als Anchor-Text verlinkt ist und dann auf eine Location-Page geht. Das ist so das Masterpiece. Aber selbstverständlich werden wir auch oft einfach organisch verlinkt in entweder Texten über Ferienhäuser, Ferienwohnungen, wo dann mit drin steht, gute Ferienhäuser gibt es in Polen, in Dänemark, in Kroatien, und dann der Text verlinkt ist, wo man erst dann im Grunde hinter dem Link sieht, dass es zu Home2Go geht, also wo wir nicht mal als Name erwähnt werden. Das gibt's auch, aber auch das wird eben immer mehr. Im Grunde ist das so ein Skaleneffekt, dass wir am Anfang wirklich Klinken putzen mussten, und ich auch in Berlin, ich habe so viele Redaktionsbesuche gemacht, um erstmal zu erklären, was macht eigentlich Home2Go, und musste eine PDF dabei haben teilweise, wenn die kein WLAN hatten, um dann zu zeigen, wirklich mit den Schritten der Suchmaschine, um dann den Journalisten zu zeigen, wenn du hier klicken würdest, dann kommst du hierhin, dann hierhin, dann hierhin. Und inzwischen haben wir es wirklich geschafft, uns so als Datenlieferant und Reiseexperten zu etablieren, dass die Journalisten auch zu uns kommen, weil sie wissen, also ich würde auch eher mal eine Geschichte absagen, wenn ich die Daten nicht belastbar habe, als für eine Geschichte zu sagen, ich drehe die Daten ein bisschen, damit ich auf jeden Fall mit reinkomme. Weil das einfach auch das haben im Grunde SEO und PR gemeinsam, ist es ein langfristiges Spiel. Ja, du baust deine Beziehung auf zu den Journalisten, zu den Medien. Es muss ein Vertrauensverhältnis sein, dass man weiß, das, was ich rausschicke, das ist korrekt und du kannst mich fragen und ich sag dir auch, wenn ich dazu nichts sagen kann.
Ja, das wäre eh noch so eine Frage gewesen. Ich meine, ihr habt jetzt so viele Publikationen gemacht, 20.746 und mehr, der Post ist ja schon ein bisschen älter. Worauf kommst du beim Seeden an? Und du hast gerade schon gesagt, mit Journalisten, jetzt ist es so, dass die zu euch kommen, aber ihr musstet natürlich sehr viel Arbeit irgendwie aufwenden, um das Vertrauen zu bilden und zu sagen, hey, wir haben die besten Daten. Würdest du sagen, dass, also jetzt mal unabhängig auch von Journalisten, sprechen wir jetzt über Blog-Inhabern, Inhaberinnen oder anderen Magazinen und so weiter, diese Beziehungen aufbauen, sich ein Netzwerk aufbauen und das konstant zu pflegen. Ist das so das Geheimnis des Seedings?
Ja, ich würde sagen, ja. Ich habe auch schon viel mit Datenbanken gearbeitet. Es gibt ja verschiedene auch journalistische Datenbanken und meine Frau ist selber Journalistin und ist ganz spannend. Ich habe ihr das mal erzählt, dass ich sie da und da gefunden habe. Sie wusste weder, dass sie in der Datenbank ist. Das heißt, auch diese Datenbanken, die da angeboten werden, die sind, ich denke mal, datenschutzrechtlich in Ordnung. Aber die Journalisten wollen gar nicht unbedingt in der Datenbank drin sein, sondern die sind vielleicht in irgendeinem anderen Netzwerk und dadurch wird das dann so weitergegeben. Und wenn man die dann darüber anschreibt, neigt man auch dazu, in dieser Datenbank sich direkt irgendwie 2000 Kontakte anzuklicken und Massenmails rauszuschicken. Also dieses Gießkannenprinzip. Und es macht viel mehr Sinn, einfach direkt sich einzelne Kontakte zu bestimmten Themen zu suchen. Ist mehr Arbeit, aber du hast vielleicht bei 10 Mails dann 6 Veröffentlichungen, anstatt bei 300 Mails eine Veröffentlichung, weil es einfach untergeht. Ja. Und gerade jetzt in der Zeit von ChatGPT und jetzt ist ja gerade Copilot bei Microsoft gelauncht worden und also mit diesen ganzen Helper-Tools, die auch dazu führen, dass du noch einfach E-Mails schreiben kannst, haben wohl in den ersten, irgendwie in den letzten 3 Monaten auch die Flut an E-Mails verdrei- oder vervierfacht bei Journalisten. Das heißt, es ist noch wichtiger, authentisch, ehrlich und unique an die Journalisten heranzutreten und einfach wirklich einen Weg zu finden, dass ein Vertrauen da ist, dass man weiß, ich möchte auch nicht direkt was verkaufen, sondern ich versuche im Grunde ein Themenangebot zu machen. Also ich möchte nicht dafür bezahlen, ich möchte auch andersrum verstehen, wenn es abgelehnt wird, möchte aber einfach in den Austausch kommen, weil wir als, im Grunde sind wir als Tech-Firma in der Konkurrenz sind mit den etablierten Firmen. Also deswegen bin ich auch besonders stolz auf diese Zahl von Backlinks und Domains, die wir da generiert haben in den letzten Jahren, weil wir einfach mit so etablierten Konzernen, dann wie TUI, die eine Armada von Mitarbeitenden in der Kommunikationsabteilung sitzen haben, konkurrieren und es trotzdem schaffen, immer wieder die Themen zu besetzen und mit dem Setup, was wir haben, ständig stattzufinden. Das ist, macht Spaß.
Was ist denn die beste Kampagne, die ihr bisher gemacht habt, die am besten funktioniert hat? Vielleicht vom Thema, vom Format her. Was war das beste, erfolgreichste Kampagnen?
Tatsächlich sind das so diese Saisonkampagnen. Also das ist auch unterschiedlich, welche Märkte wir betrachten. In Deutschland funktionieren Datengeschichten sehr gut, also zu Sommerferien, Herbstferien zum Beispiel. Und wir haben jetzt seit Jahren sehr erfolgreich den Ski-Index aufgelegt, wo wir einfach Skiorte vergleichen und Skipreise, Unterkunftspreise, Liftpreise miteinander vergleichen und da auch einfach schon so einen wiederkehrenden Effekt haben, weil wir den einfach oft gemacht haben. Das heißt, auch dieses nicht unbedingt immer nur einmal machen, sondern auch mehrmals machen, um dann was zu etablieren, kann auch sehr stark helfen. Ist natürlich branchenabhängig, aber damit sind wir ganz gut gefahren.
Dass man auch so ein wir warten auf die Zahlen Moment kreiert. Genau. Ne? Oh ja, jeden Mittwoch kommt der Podcast, jeden Freitag kommen die Zahlen und so weiter. Ne? Das ist richtig. Und was hat am wenigsten gut funktioniert? Gibt es irgendwie was, wo ihr gesagt habt, okay, das ist echt für die Tonne?
Ja, nicht direkt für die Tonne, aber wir haben in den letzten Jahren oder in den ersten Jahren mehr mit generischeren Content-Geschichten experimentiert. Sowas wie Breakfast in Europe war so eine Geschichte. Also Frühstück in Europa. Das hat ein hohes Suchvolumen, finden sich auch in vielen journalistischen Texten. Haben dann auch eine relativ aufwendige Landingpage erstellt, haben verglichen, was wird gefrühstückt, dann Umfragen gemacht, was denken die Leute, was gefrühstückt wird, und das dann zusammengebracht. Dann so eine schöne Grunde Informational Page erstellt. Und das ist im Grunde so ein klassisches Beispiel für so ein Thema, sehr aufwendig in der Recherche, im Erfolg wenig Links, weil es dann doch einfach zu generisch ist und zu weit weg von unserem Produkt. Und interessanterweise haben wir ziemlich viel Traffic bekommen mit der Seite über die Zeit, der aber sofort wieder gebounced ist. Also wo man gemerkt hat, es ist genau das, die Leute erwarten, wenn jemand in Österreich ist und sucht nach Frühstück in Österreich, dann ist er da und möchte frühstücken. Dann möchte er nicht auf einer Seite landen, die vielleicht europäische Frühstücke vergleicht. Und das ist so eine Geschichte, die eigentlich eher zeigt, dass es Sinn macht, genau diesen Transactional-Faktor und den Traffic abzugreifen, auch mit PR-Geschichten oder zu treffen, den wir später auch brauchen langfristig. Weil sonst, also das ist eher so eine Geschichte. Weil ansonsten haben wir natürlich immer wieder Geschichten, die überraschend funktionieren, wo man denkt, ja, jetzt wenig Aufwand reingepackt, schickt die mal 2, 3 Kontakte, die nehmen die auf und schicken es noch an Netzwerk und läuft irgendwie und andersrum viel Zeit investiert, vielleicht zufällig dem auch den Zeitpunkt verpasst oder nicht den richtigen Pitch-Engel getroffen und es gibt vielleicht gar keine Veröffentlichung. Also es gibt nicht so diesen einen Shit-Moment, aber es ist so ein konstantes Lernen und auch aus den Kampagnen lernen.
Ja, ich habe ja, den letzten Podcast habe ich ja mit Norman gemacht, Norman Nielsen, der ja seinerzeit auch bei Zalando tätig war als Head of SEO und auch Content mitverantwortet hat. Und der hat das so ähnlich erzählt wie du. Ne? Der meinte auch für Zalando zum Beispiel waren so Yoga-Trends, ne? Also so ganz spezifische Themen und die dann gut als Kampagne aufgearbeitet, unheimlich erfolgreich. Und er hatte mir mal ganz früher erzählt, ich bin der Meinung, das ging um Fashion Trends in Europa oder in Berlin und so weiter. Und das war sogar im kanadischen Frühstücksfernsehen wurde die Kampagne sogar aufgegriffen. Also wirklich sehr, 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 sehr erfolgreiche Arbeit, die Zalando da auch gemacht hat. Und das, wenn du das so erzählst, was für mich halt wichtig dabei rauskommt, ist, dass man halt diese Arbeit nicht als, also wir haben jetzt irgendwie eine Person, die kümmert sich darum oder das Ganze vielleicht sogar mit AI auszugliedern, sondern dass es wirklich wichtig ist, Menschen dort sitzen zu haben, die A, natürlich das Netzwerk haben, aber B, auch die Kreativität haben und auf verschiedenste Art und Weise intens herausfinden, Kampagnen kreieren und testen und iterieren auf diesen Kampagnen. Und das kann natürlich keine Maschine machen, sondern das muss irgendwie menschliche Kreativität mitgestalten. Und ich glaube, das ist dann auch der Schlüssel zu dem Erfolg, den ihr habt, dass ihr da wirklich dediziert auch Fokus drauf habt und das irgendwie nicht auslagert oder irgendwie sagt, okay, da kümmert sich der Praktikant drum oder Praktikantin drum.
Ja, absolut. Also es ist gar nicht zu unterschätzen, diesen richtigen Spot. Also ich meine, wir nutzen Tools, um Themen aufzuspüren oder um Trends natürlich aufzuspüren. Aber eben dieses Authentische und dass es von der eigenen Firma kommt oder das ist das, wo sich Marken absetzen können. Und ich glaube, das wird immer wichtiger, eben jetzt in diesen Zeiten von AI und ChatGPT. Und dass man den Punkt findet, wie ich selber mich als Experte, als Firma positionieren kann und die Informationen finde und herausarbeite, die nur ich habe. Weil ansonsten wird es genau das, wird es total generisch und dann kann das einfach jeder auch kopieren. Und dann hat auch kein Journalist oder kein Medium, kein Blog, keine Webseite irgendwie oder auch am Ende ja, letztendlich geht es uns ja, wir kreieren ja den Content gleich für zwei Zielgruppen. Ne? Einmal für die Verbraucher, für diejenigen, die gerne im Ferienhaus Urlaub machen möchten, die also in den verschiedenen Leveln der Inspirationsphase bei uns landen sollen und für die Journalisten, die darüber auch wieder die Nutzer erreichen sollen und oder idealerweise das tun. Und das ist nicht oder macht ja nur Sinn, wenn am Ende beide, der Journalist, die Journalistin und Nutzer, Nutzerinnen bei uns das finden, was sie erwarten. Ansonsten sind sie wieder weg und kommen nicht wieder. Und das kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin.
Und damit wäre dann auch widerlegt, dass AI nicht den Job des Journalisten oder nicht den Job des PR-Agenten übernehmen kann, weil die Kreativität und der Beziehungsaufbau halt eine extrem wichtige Rolle spielt. Aber ich denke, dass man das als Tool unterstützend nutzen kann, vielleicht für die Recherche, vielleicht fürs Aussenden, wie auch immer, aber wirklich das nur so als Tool zu nutzen. Ich danke dir, Jonas. War super erfahrungsreich, was du erzählt hast. Und ich finde auch ein schöner, sozusagen eine schöne Betrachtungsweise vom PA auf und Linkaufbau, insbesondere mit diesem Switch von PA-Arbeit. Und wer sich mal angucken will, was ihr macht, kann. Ich habe heute Morgen gesehen, auf der Bild habt ihr einen neuen Artikel.
Ich habe das Thema, es müsste Last-Minute-Herbsturlaub müsste es gewesen
ganz
sein.
Ganz genau, Last-Minute-Herbsturlaub, sowas.
Ja. Genau, das ist ein schönes Beispiel für, finde ich, Masterpiece, weil es sind nur wir genannt, es sind exklusive Daten von uns. Ich bin als Experte sogar auch genannt und habe ein Quote bekommen. Und wir zeigen, dass wir als Home2Go eine Autorität sind für Ferienhäuser, Ferienwohnungen. Und durch den Link können die Nutzer auch nicht nur Google, sondern auch die Nutzer direkt zu uns kommen. Also schön, dass du das gefunden hast.
Super schönes Beispiel. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und danke für das Gespräch. Und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SEO Presso. Ciao.
Vielen Dank.